Family Affairs, euer Podcast über Familie, Freundschaft und das Leben mit Alex und Christoph Bechtel.
Neues Jahr, neuer Podcast. Es ist noch nicht zu spät, euch allen ein frohes neues Jahr zu wünschen. Richtig. Und so sagen wir Happy New Year und herzlich willkommen zu Family Affairs. So, und auch in diesem neuen Jahr haben wir einen besonderen Gast und die reiht sich ein. Genau, und zwar nahtlos in unsere Reihe starke Frauen. Charlotte Breidor, Journalistin, PR-Managerin, Mutter und Kommunikationsberaterin. Herzlich willkommen, liebe Charlotte.
Ja.
Hallo.
Vielen Dank, dass ich da sein darf und meine Geschichte erzählen darf.
Aber gerne, wir haben uns sehr darauf gefreut. Wir finden deinen Werdegang sehr spannend und wir finden auch, dass er eine Inspiration für alle ist, die in diesem Jahr mit dem Gedanken spielen, sich vielleicht was Neues auszudenken und mal auf die eigenen Beine zu stellen. Wie gesagt, schön, dass du da bist und wir sprechen über deine Arbeit und deinen mutigen Sprung in die Selbstständigkeit als PR-Beraterin und Managerin mit Anfang 30. Wahnsinn.
Komm, Charlotte, sag's.
Ja, Anfang 30 habe ich schon überschritten. Ich habe auch tatsächlich schon Mitte 30 überschritten.
Das hätte ich niemals geglaubt.
Was dich trotzdem zur jüngsten Person in dieser Runde macht. Aber wer ist der Älteste? Wie immer, der gute, alte Christoph.
Genau.
Aber Charlotte, lass uns mal von vorne anfangen. Du bist Journalistin, also das hast du gelernt. Wie bist du überhaupt dazu gekommen? Hattest du schon als Kind so den Drang, zu recherchieren, Dinge zu schreiben? Hast du viel gelesen? Also wann hast du die Liebe zu diesem Beruf entdeckt?
Ich wollte tatsächlich immer Journalistin werden. Ich bin ein wahnsinnig neugieriger Mensch, löchere jeden Menschen, den ich treffe, mit meinen Fragen und nerv den wahrscheinlich dann auch manchmal. Aber die Leute kommen dann auch ins Erzählen. Also sie freuen sich, dass jemand Interesse hat an einem und es war tatsächlich immer so bei mir, auch schon als Kind. Ich habe sehr gern gelesen, alles, was ich in die Finger bekommen habe, Zeitschriften, Bücher, die Tageszeitung. Also morgens vor der Schule mit 13, 14 habe ich tatsächlich schon Zeitung gelesen und dann irgendwann mal hat meine Mutter gesagt, hör mal, wäre das kein Beruf für dich? Und in dem Moment ist es mir wirklich, hat's Ping gemacht und ich dachte, ja, das ist der Beruf, den ich machen möchte.
Toll.
Und dann hast du wahrscheinlich auch schon in deiner Jugend angefangen, irgendwo zu schreiben.
Richtig, genau. Also Praktika damals in der Lokalredaktion von der NAZ-WAZ-Tageszeitung. Ich bin in Moers aufgewachsen am Niederrhein. Und habe dann ein Praktikum gemacht. Das hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Also von Tag 1 zu Interviews zu gehen, zu Terminen zu gehen, mit einem Fotografen den Artikel dann zu schreiben. Und dann habe ich während der Schulzeit schon als freie Mitarbeiterin gearbeitet, für die Schülerzeitung geschrieben.
Das ist natürlich super,
ja,
ne?
Wirklich.
Also ich finde, da können sich manche Jugendliche eine Scheibe von abschneiden. Das ist wahrscheinlich heute gar nicht mehr so mit der ganzen Social-Media-Kiste, oder?
Kann sein. Das hat sich sehr beschleunigt, glaube ich. Aber interessant finde ich immer, das bewundere ich an Menschen, die schon sehr früh ihre Bestimmung finden, also was nach der Schule passieren soll.
Ja,
das finde ich super.
Weil es nicht einfach ist, ne?
Nee, ist nicht einfach. Und ich habe selbst ja immer, wie du sehr gut weißt, von links nach rechts bin ich selber von der Bank dann selber zum Schreiben, zum Dolmetschen gekommen und das hätte nicht…
Er meint die Bank, Geld.
Ja, genau.
Ist schon nicht die Parkbank.
Die Dresdner Bank.
Gerade überlegt, genau. Welche Bank meint er.
Ja, genau.
Da hast du doch auch öfter mal gesessen. Mit einem Bierchen.
Ja. Aber das ist ja auch etwas, das passiert ja auch nicht von heute auf morgen und auch nicht, wenn man einfach nur zu Hause sitzt und nichts macht. Also Praktika machen, rausgehen, wirklich hinfahren zum Unternehmen, wenn es einem auch gefällt. Also so habe ich das gemacht. Ich bin einfach zur Zeitung hin, zu den Öffnungszeiten und habe gesagt, hallo, hier bin ich. Ich würde gerne ein Praktikum bei euch machen.
Ja, super,
und deswegen finde ich das mutig und deswegen haben wir auch gedacht, hey, die Charlotte soll mal erzählen, also auch als Inspiration für alle anderen Leute und für dieses berühmte MUT, Mut, ja, machen und tun.
Ja.
Weil, wie du gerade schon richtig gesagt hast, von nichts kommt nichts. Wenn man sich nicht selber bemüht und nicht selber irgendwo hingeht und die Klinken putzt, dann kann man nicht zu Hause sitzen und darauf hoffen, dass irgendwas passiert.
Sehr richtig.
Was war dein erster Artikel? Erinnerst du dich?
Nein. Also das war irgendwas Belangloses. Entweder war es tatsächlich der Schüleraustausch oder der Sportaustausch der Stadt mit einer amerikanischen Stadt in Michigan war das, im Bundesstaat Michigan. Mhm. Die sind rübergekommen, ich habe Eiskunstlaufen gemacht und die haben zwei, ja, da müssen wir gleich auch nochmal rüber sprechen, Alexander. Das hat beruflich dann auch nochmal irgendwann mal wieder getroffen. Da ist einfach eine Schülergruppe rübergekommen, zwei Wochen. Einer der Eishockeyspieler hat auch, also mein Bruder hat Eishockey gespielt, ich habe Eiskunstlaufen gemacht in Moers und der hat bei uns übernachtet und die Jungs haben dann miteinander trainiert und gespielt und dann habe ich einfach die Zeitung gefragt, ob ich darüber einen Artikel schreiben darf und die haben sich total gefreut.
Finde ich auch super. Ja, finde ich gut.
Ich habe auch mal im Schüleraustauschen, da war ich in Kalifornien 1989 und da war das große Erdbeben am 5. Oktober, da war ich mittendrin.
The big one.
Genau, und ich habe dann natürlich nicht darüber geschrieben, aber für die Schülerzeitung. Das war kurz vor der Wiedervereinigung, irgendwie ein Artikel über Deutschland und die Wiedervereinigung. Ich weiß
du hast auch mal geschrieben über, wenn ich das noch zwischenschieben darf, über, da war der Irakkrieg.
Ja, genau.
Wo die amerikanischen Schüler nicht mal, nein, nur so ganz kurze Sachen, also was wir in Deutschland darüber denken, da. Und dann hieß es, die Amerikaner, also die Jungs und Mädels, die mit Alexandras Stufe waren, die wussten noch nicht mal, wo der Irak war.
Ja, gut.
Das weiß ich noch.
Ja gut, aber wenn wir jetzt wieder nach Südamerika gucken, wüsste ich zum Beispiel auch nicht ganz genau, wo Paraguay ist. Naja, jetzt mal ohne Witz, also ne, man muss sich damit beschäftigen, dann weiß man die Dinge.
Ich habe übrigens auch eine Verbindung zum Mörder. Meine beste Freundin kommt aus Moers, die Babsi.
Christoph, du wolltest immer am Schluss erst.
Das fällt mir nur gerade ein.
Schöne Grüße an Babsi.
Schöne Grüße an Babsi, genau.
Als Journalistin würdest du sagen, ist es eine gute Frage, wenn der andere erstmal keine Antwort weiß?
Er darf sich in jedem Fall Zeit nehmen zu antworten. Mhm. Das ist mir auch lieber.
Als wenn da irgendwas aus der Pistole geschossen wird.
Genau.
Du hast 10 Jahre lang bei der Bild-Zeitung gearbeitet und so haben wir uns auch kennengelernt, liebe Charlotte, und sind uns seitdem auch freundschaftlich verbunden. Du hattest mich angesprochen zu meinem, ach Gott, ist es lange her, zu meinem 50. Geburtstag und das fand ich so toll, ich muss es kurz erzählen, hast du gesagt, können wir uns treffen, ich möchte gerne was über dich schreiben und ich so, huch, ja gut, und dann hatte ich an meinem 50. Geburtstag, das war ein Samstag, werde ich nie vergessen, eine ganze Seite in der Bild-Zeitung und das war so krass, weil ich habe die Zeitung auf und ich so, ich bin ja ich.
Ich bin Kanzler.
Rosanes an, weißt du, dieser rosa Mantel.
Ja.
Und da hast du einen sehr, sehr liebevollen Artikel über mich geschrieben. Das hat mich echt gefreut und ja, seitdem ist Charlotte meine beste Freundin.
Ja, vielen Dank. Ja, so Jubiläen, runde Geburtstage, das ist immer ein super Anlass. Nochmal mit Menschen zu sprechen, so ein bisschen die Vergangenheit Revue passieren zu lassen und sowas lesen die Menschen wirklich total gern. Also was hat der Mensch damals gemacht? Für mich war das ja auch schön, ich bin mit dir aufgewachsen im Fernsehen und konnte dich dann halt treffen und alle Fragen stellen, die ich dir damals vielleicht schon gestellt hätte und den Lesern dann aber auch erzählen, was du heute machst und das ist ja auch wahnsinnig interessant. Ne?
Ja, ich mache auch was ganz anderes jetzt. Ne? Also ich würde immer noch gerne Fernsehen machen, mache auch noch Fernsehen, aber die Landschaft hat sich, das muss man ja ehrlicherweise sagen, auch völlig komplett verändert. Aber auch ich habe mich verändert.
Ja.
Ne? Es ist ja nicht so, dass ich sage, oh bitte, ich muss unbedingt, sondern ich mache jetzt andere Sachen.
Ja.
Ne? Ich habe mit meiner Freundin die Karriereakademie Köln gegründet und wir machen Auftrittstrainings, Coachings, Resilienz, Feedback und so weiter für Unternehmen. Und da bin ich ganz schön mit beschäftigt und das macht mir große Freude, weil ich auch was zurückbekomme. Aber wir wollen ja eigentlich über dich sprechen.
Wir wollen über dich sprechen. Dann hast du irgendwann den Schritt gemacht und hast dich beworben dann wohl bei der Bild-Zeitung.
Genau, ich bin dann nach dem Abitur nach Köln gezogen und habe Journalistik und Medienkommunikation studiert und bin einfach zur Bild-Zeitung rein. Also
Ding Dong, hier ist Charlotte Breiter.
Ja, habe mich beim Sekretariat vorgestellt und habe gesagt, hallo, hier ist die Charlotte, ich würde gerne ein Praktikum bei euch machen. Also wieder die gleiche Leier und ich kann das wirklich nur jedem empfehlen. Also nicht anrufen, E-Mail schreiben, auch heute immer noch. Persönlich kommt immer noch gut an. Mhm. Die Leute schauen dir in die Augen, die wissen, dass du es ernst meinst und Lebenslauf mitnehmen, also wirklich auch ausgedruckt, why not? Also ich habe den dann, glaube ich, per E-Mail danach geschickt, ne, an die Redaktionsleitung. Ja, aber so war das. Dann hatte ich einen Fuß in der Tür. Dann habe ich dann ein kurzes Praktikum gemacht und bin dann als freie Mitarbeiterin geblieben und habe während des Studiums dann auch immer wieder für die Bild-Zeitung gearbeitet in Köln.
Und du hast ja vornehmlich auch mit Promis gearbeitet. Mhm. Ach, das ist immer so aufregend. Die Leute finden das immer am aufregendsten. Jetzt frage ich mich auch mal, wen hast du getroffen, wer besonders toll oder blöd war?
Wer hat dich besonders beeindruckt? Genau, und nicht so beeindruckt.
Ja, ich habe ganz viele tolle Menschen getroffen, nicht nur Prominente, aber ja, meistens natürlich interessiert das die meisten,
was man da halt so die, kennt, ne?
Ja. Genau, also Megan Fox, einer der schönsten Frauen der Welt.
Aber ist die wirklich so schön, wie sie aussieht im Fernsehen, bei Instagram? Die sind ja immer alle so wahnsinnig gefiltert.
Ja, also sie ist eine Erscheinung. Sie ist schön, aber man sieht natürlich, dass sie, man sieht natürlich, dass sie ganz, ganz viel hat machen lassen. Also diese Natürlichkeit, ich finde es immer sehr schön, wenn ein Mensch eine Ausstrahlung hat und das ist total altersunabhängig, wenn die Augen strahlen, wenn jemand dich freundlich anlächelt. Alex, du hast ja auch eine wahnsinnige Präsenz bis heute, ne?
Ja, ja. Ja.
Strahlst halt einfach.
Ich sitze hier auch im dunklen Studio und nicht vor der Kamera.
Und das habe ich bei ihr so ein bisschen vermisst. Ja, ja, also
ist schon Hollywood-like, ne?
Da bewegt sich gar nichts mehr. Da ist gar keine Sommersprosse, kein Pigmentfleck.
Ja gut, aber dann hat die ja wahrscheinlich vor dem Meeting auch 3 Stunden in der Maske gesessen.
Ja.
Und das, also ich möchte den Job nicht haben. Ich glaube, da herrscht ein sehr hoher Druck des ständigen Perfektseins und des Gutaussehen-Müssens. Das wäre nichts für mich.
Was meinst du, was du da für Steuern zahlen musst, wenn du da gut verdient hast?
Ja, ja.
Was sage ich dir?
Das auch. Aber sie war trotzdem freundlich, professionell.
Ja, total.
Ich habe die Erfahrung gemacht, ich finde, und ich meine, du hast ja auch mit sehr vielen Prominenten zu tun, dass die am bekanntesten oder berühmtesten Leute meistens auch die bodenständigsten,
die coolsten.
Also bodenständig, weiß ich jetzt nicht, aber am freundlichsten sind oder professionellsten, sagen wir es mal so.
Ich kann das gar nicht so pauschalisieren. Also es gibt solche und solche. Am schönsten finde ich es tatsächlich, wenn du das Gefühl hast, egal welchen Menschen du triffst und interviewen darfst, wenn du das Gefühl hast, die Antworten sind spontan. Er hat das nicht schon 20.000 Mal anderen Journalisten erzählt. Er gibt dir Einblick in sein Privatleben oder in sein berufliches Leben, in seine Verfassung. Und man stellt eine Verbindung her zu dem Menschen und man erkennt einen Teil von, also man erkennt die wahre Person. Es ist einfach ehrlich, authentisch und dann kann ich auch den Lesern genau ein Abbild geben darüber, ne, ob das stimmt, einordnen und erzähle eine wahre Geschichte. Und das ist eigentlich der Kern vom Journalismus. Und wenn du das Gefühl hast, du triffst jemanden und das Management sagt dir vorher schon, nein, bitte
das nicht fragen,
das und das nicht und auf gar keinen Fall über die letzte Ehe und dann geht man da schon rein.
Die letzte Ehe.
Ja, bei Nicolas Cage, der hatte ja einige Ex-Frauen zum Beispiel und dann hieß es vorher vom Management.
Mal ein Schloss.
Ja,
in Bayern.
Ja.
Einige Ex-Frauen, der wusste,
er wusste gar nicht mehr, in welchem Schloss.
Und der war auch insolvent und da durfte ich gar nichts zu fragen. Und,
sind Sie insolvent?
Genau.
Sagen Sie mal, Sie haben noch deutsche Vorfahren.
Es hieß dann irgendwie so No Financial Questions oder sowas.
Ja. Aber jetzt davon mal abgesehen, wenn du jetzt dann deine Vorbereitung gemacht hast und diese Fragen stellst,
ja.
Bisher hat dich wer am meisten beeindruckt, weil dann so eine öffentliche oder eine wie sagt man, eine ehrliche und
echte Verbindung da war,
überraschende
keine
Antwort aus der Verbindung entstanden ist.
Ja, also das ist natürlich besonders toll und das gibt es auch immer mal wieder, auch bei Superstars, wenn du komplett alleine mit denen in einem Raum sitzen darfst. Also noch nicht mal der PR-Berater von der Person ist da oder das Management und auch der Fotograf, der am Anfang dann ein paar Fotos von dir in der Interviewsituation macht oder von dem Promi, der geht dann raus. Und so entsteht natürlich ein geschützter Raum und man kann viel besser quatschen und sich in die Augen schauen und Das war zum Beispiel mit Tom Vlaschia so. Das ist, ja, wenn ihr den googelt, das Gesicht kennt ihr. Der hat
bei uns beiden bilden sich gerade so große Fragezeichen.
Ein deutscher Top-Schauspieler, der in Game of Thrones gespielt hat.
Meine Lieblingsserie.
Ja.
Ich habe Game of Thrones überhaupt nicht gesehen. Weißt du, warum nicht? Ich bin da nicht reingekommen. Aber egal. Was hat er denn erzählt, was dich dann so beeindruckt hat? Was war so überraschend an seiner Antwort?
Das war eher, dass wir eine ganz enge Verbindung aufbauen konnten. Er hatte wirklich schöne blaue Augen und wir haben uns sehr gut verstanden.
War das Lord Bolton?
Das war der Typ von Vala Morghulis.
Der braucht mal eine Flasche Bier.
Wir googeln das gerade und hier sind so ganz viele verschiedene Bilder. Ja, der sieht also definitiv in echt besser aus als in der Rolle.
Und Game of Thrones ist einfach eine Hitserie, die ist so cool. Also
so geil.
Es gibt ganz, ganz viele Fans und ich bin halt auch Fan gewesen und er offenbar auch. Und er konnte das selbst kaum glauben, dass er da so eine super Rolle gelandet hat. Und dann haben wir uns darüber unterhalten und er hat mir dann ganz authentisch erzählt, wie das war, als der Anruf kam vom Management, wie er da hinfahren musste, um 3 verschiedene Perücken anzuprobieren. Also das war wirklich cool. Aber überhaupt die Promis so ganz von Namen zu treffen, ist ja oft, also manchmal versteht man, warum das absolute Superstars sind und manchmal fragt man sich,
warum?
Warum?
Na klar.
Mir ist aufgefallen.
Weil die überhaupt gar keine Ausstrahlung haben und auch nicht wirklich, man hat nicht das Gefühl, die haben oft Spaß an der Arbeit und sind unauthentisch. Also bei einigen war das so. Nicolas Cage ist natürlich ein totaler Profi.
Aber der hatte eigentlich keinen Bock.
Ja, der war so ein bisschen, der war so matt irgendwie und hatte ein bisschen schütteres Haar schon, was jetzt überhaupt nicht schlimm ist. Also es gibt ja auch viele Darsteller, auch die und er hat zum Beispiel Haarpuder benutzt, also dieses braune Spray und auch das Haar so ein bisschen fülliger zu machen und sehr viel Make-up getragen und das wirkte für einen Mann
ein bisschen komisch.
Ja,
ein bisschen
mit
strange.
50.
Hat wahrscheinlich auf den Fotos dann okay ausgesehen, aber in echt ist es natürlich befremdlich, das ist klar. Ich frage mich, wie bereitest du dich auf Interviews vor bei Menschen, von denen du weißt, also die jetzt zum Beispiel gerade einen Kinofilm gedreht haben oder eine neue Single raus oder was auch immer, irgendwas promoten müssen halt. Wie bereitest du dich darauf vor, vielleicht für die auch ein bisschen überraschend zu sein? Wir haben ja eben darüber gesprochen, Authentizität, was sind das für Charaktere, die es auch schaffen, mit dir eine Verbindung aufzubauen und nicht immer so eine Leier runterzuspulen. Ich meine, ich bin jetzt kein Superstar und ich kenne das schon selber, wenn immer, wie hast du eigentlich bei Viva angefangen? Und ich denke immer, Leute, es ist jetzt 2025. Das
Viva
ist so lange
nicht mehr.
Her. Ich habe die Geschichte 3000 Mal mit großer Freude erzählt, aber irgendwann denkst du auch, hab mich beworben, bin angenommen worden. Und du lässt die ganze andere Geschichte raus.
Erzähl doch einfach immer eine andere Geschichte.
Aber wie schaffst du es selber auch zu überraschen oder zu versuchen, geniale oder gute Fragen zu stellen, die der andere nicht erwartet?
Also meistens entwickelt sich das im Gespräch. Ich gehe da ganz selten hin und habe da einen Fragenkatalog, den ich abarbeite. Also eigentlich habe ich das nie.
So wie wir jetzt.
Ich versuche mich einzulesen über die Person. Wo ist die geboren? Ist sie in der Partnerschaft oder ewig lang Single? Hat die Kinder? Wie ist sie zu der Position gekommen, in der sie jetzt ist, um einfach den Werdegang so ein bisschen zu verstehen? Ist die Person vielleicht das erste Mal in Deutschland oder schon ganz oft da oder hat vielleicht deutsche Wurzeln? Also zum Beispiel Nicolas Cage, die Verbindung mit Deutschland war ja ganz klar da und dann habe ich ihn zum Beispiel gefragt, was isst du denn gerne hier in Deutschland? Und dann sagte er eben, ich bin hier in Düsseldorf gelandet und ich gehe ins Brauhaus dann. Ne?
So, ein vernünftiger Mann, jetzt sieht die Welt wieder anders aus.
Und esse dann eine German Bratwurst. Ne? So. Und dann hast du halt was er vermutlich noch nicht in dem Interview vorher erzählt hat. Also oft ist das ja so, dass diese Hollywood-Promis dann 3-4 Interview-Slots an dem Tag haben, dann für große Medien und du bist halt einer von denen. Du musst halt versuchen, diesen paar Minuten Infos rauszuholen, die er einfach noch nicht erzählt hat.
Wie lange geht so ein Interview dann mit so einem Superstar?
Das ist ganz unterschiedlich. Man hat meistens so einen Slot von 10, 15, 20 Minuten.
Das ist schon viel.
Und bei Tom Blaschia war das zum Beispiel so, da klopfte dann dreimal das Management an und der sagt dann so, ja, ja, two more minutes und so, weil wir uns halt einfach auch gut verstanden haben.
Aber ihr habt
haben,
auch auf, ne, Deutsch gesprochen.
Ja,
aber die waren Management.
Ach, von der Game of Thrones Besatzung.
Genau. Die haben dann natürlich internationales Management schon.
Of course.
Natürlich.
In der Liga.
Ich hatte mal Naomi Campbell im Hotel Wasserturm, da hat sie das Buch, da, Charlotte, da gab es dich noch nicht, ich vermute, oder vielleicht doch, das war 1950 gewesen, dann so 97 oder so. Wann bist du geboren?
Da gab es mich schon.
Oh. Auf jeden Fall, aber da warst du noch sehr klein. Und dann war ich im Hotel Wasserturm und sollte also Naomi Campbell interviewen, war aber natürlich auch nicht die Einzige mit ganz vielen anderen Medienmenschen. Und dann saß die auf der Treppe, weißt du, da war so eine Wendeltreppe und dann hatte unser Kameramann leider nur für eine Person eingeleuchtet, nämlich für Naomi Campbell, nicht für mich. Und dann habe ich von unten so dieses Viva-gelbe Mikrofon unter die Nase gehalten. Das sah natürlich total bescheuert aus. Und die war echt nicht nett, ne?
Den hat nein.
Sie, die war sauer wahrscheinlich.
Nein, die war gelangweilt. So, die war auch zu allen
zu
doof,
viel,
nicht
ne?
nur zu mir.
Okay.
Das habe ich aber auch schon oft gehört.
Oh, dann hat die ihr
Naomi
Handy rausgeholt, weißt du, Blackberry damals, Hotshit und so, und fummelte die ganze Zeit am Handy rum und hat dann irgendwie so zwischendurch unterbrochen zum Telefonieren. Und dann haben wir das Interview hinterher ganz kurz zusammengeschnitten. Das durften wir ja bei Viva machen, wie wir wollten. Haben wir nur gesagt, naja, schade, Naomi hätte so schön sein können, aber leider musstest du telefonieren. Und dann haben wir das einfach so ganz kurz geschnitten und dann das Video von ihr gezeigt und dann wurde das, glaube ich, auch nie wieder gezeigt. Das war die Rache. Das konnten wir damals. Wer war bei dir doof?
Oh.
Onkohüttinnen. Ist das eine Mücke?
Nein.
Lasst mich kurz überlegen. Frank Plasberg wollte am roten Teppich, hatte überhaupt gar keine Lust. Schade, dabei war das ein langjähriger Nachbar von mir.
Ah.
Aber manchmal, also ich versuche da noch nicht so streng zu sein, weil manchmal hat man vielleicht auch einen schlechten Tag.
Ja, das denke ich manchmal auch.
Ich finde das natürlich auch unprofessionell, weil gerade wenn man zu so einer roten Teppichsituation geht.
Dann musst du.
Ne? Also genau, da muss man, ich kann mich noch ganz genau erinnern in Köln, als ich noch Studentin war und ich vom Eiskunstlaufen habe ich Tanja Schewtschenko getroffen und dachte, oh, wie cool, kann ich bitte ein Foto mit dir machen? Und dann hatte sie gar keinen Bock, war natürlich ungeschminkt, irgendwie mit Mütze und ich habe es natürlich auch irgendwo nachvollziehen können, aber das kleine Fangirl in mir war dann natürlich ein bisschen
traurig. Ja, dann ist man natürlich traurig und das, da finde ich, hast du recht, also wenn man zu einem solchen Event geht oder wenn die Leute einen fragen, kann ich ein Foto machen, ich sage immer ja. Ich meine, ne, das ist natürlich heute auch wieder was anderes als früher.
Genau.
Wenn man natürlich jung und schön ist, dann ist einem das egal. Und heute denke ich mir, ist es mir eh egal, weil ungeschminkt sehen wir alle nicht so aus wie im Fernsehen.
Oh, aber ich habe das auch ganz oft, dass ich Promis getroffen habe, die von denen du wirklich merkst, okay, die haben so narzisstische Persönlichkeitszüge.
Ja, na klar. Sie können gerne ein Foto mit mir machen. Ja,
sie dürfen, genau, kommen Sie auch, kommen Sie alle her. Mir ist aufgefallen, dass also dass sehr viele Schauspieler, mit denen ich gearbeitet habe bisher, also gedolmetscht habe, dass die sich selber sehr toll fanden.
Mhm.
Also das, was du gerade mit narzisstisch beschrieben hast, und dass die oft sehr klein sind. Also für Männer.
Prince, sag ich's mal. Madonna.
Ja, aber meistens,
John Bon Jovi.
Bei mir sind es ja immer die Männer, weil ich ja die Stimme nicht verstellen kann und wir sollen ja immer Männer dolmetschen als Männer. Und da ist mir aufgefallen, dass also die meisten unter dem Durchschnitt hochgewachsen sind.
Mhm.
Und vielleicht müssen die sich dann sehr anstrengen durch ihre Berühmtheit, um sich vielleicht, etwas nach vorne zu stellen. Onkohüttinnen. Also ich persönlich würde immer versuchen, wenn ich in deren Situation wäre, alles zu geben. Also auch wenn ich erschöpft bin, weil das ist ja eigentlich, diese PR-Termine, keine richtige Arbeit. Für mich, interpretiere das immer so, richtige Arbeit ist, wenn du mit einer Spitzhacke draußen irgendwie den Boden aufkloppen musst. Das ist richtige Arbeit.
Du wirst natürlich auch fürstlich entlohnt, aber man gewöhnt sich über die Zeit daran. Wenn du immer viel Geld bekommst und dir alle sagen, wie toll alles ist und du machst dein Ding, vielleicht bist du dann hinterher irgendwann gelangweilt und vergisst, worum es eigentlich geht.
Ja, kann
aber
sein.
Punkt eins, man darf niemals verbrannte Erde hinterlassen. Alex, du weißt, dass die Medienbranche, auch
vergiss
Christoph, ne, so groß ist die Medienbranche nicht. Man sieht sich immer zweimal.
Richtig.
Ich meine, wie oft haben wir uns nach unserem Interview auf roten Teppichen oder auf Events getroffen und wenn ich in dem Interview falsche Sachen über dich geschrieben hätte oder du hättest dich da nicht wiedergefunden.
Oder ich hätte mich daneben benommen.
Ja.
Es geht ja vice versa, ne? Das ist ja keine Einbahnstraße.
Genau, ne? Also das sind halt auch, also man muss gute Beziehungen pflegen zu Journalisten.
Überhaupt zu Menschen, mit denen
und
man
immer,
zu tun hat.
Und immer alles geben dann.
Tun, Charlotte, schau hier, ein Tee,
nimm noch
Wasser.
Einen Korn.
Oh ja, du hast mir Ingwer-Tee mit Honig gemacht. Vielen Dank dafür.
Nein, nein, du hast recht.
Du hast völlig recht.
Nee, also bei diesen Promis, die sind da natürlich auch ihrem Self-Kosmos. Es dreht sich alles um die und das hatte ich tatsächlich bei zwei Künstlern. Einmal bei Michael Bolton.
Das absoluter, ist
ja, 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 genau. Ganz tolle Stimme, ganz tolle Songs.
Hallo.
Und das war so ein Interview-Roundtable. Also ich saß da mit ein paar anderen. Das ist eine ganz kleine Runde und wir saßen auch nicht im besonders tollen Hotel. Also die allerbesten Jahre hat er ja auch hinter sich mit seiner Karriere, muss man ja sagen. Er kam immer nach Düsseldorf für ein Konzert und ihm hat das total gestunken, dass wir Journalisten uns auch ab und zu miteinander unterhalten haben.
Auf
also,
Deutsch.
Ach, das weiß ich gar nicht mehr. Aber es ging halt in dem Moment, er war halt nicht Star of the Show und das hat ihm überhaupt nicht gepasst. Oder zum Beispiel auch Vito Schnabel, dieser große Künstler, ne, sein
Ex-Typ von Heidi Klum, so ja, kenne ich den.
Der Sohn.
Ja, ja.
Genau.
Genau. Also genau, ist der Sohn vom Künstler.
Ja.
Der Vito ist nur der Sohn.
Ja,
nur.
Genau.
Vom Beruf. Ja, genau. Sohn.
Auch sehr, ja. Also in der Interviewsituation hast du gemerkt, ne, es ist, ich bin der Star und
holt mich hier raus.
Du hast jetzt eine Ehre mit mir hier fünf Minuten verbringen zu dürfen.
Ist es das? Also ich meine, ich habe ja nun selber auch als VIP-Expertin bei RTL gearbeitet, hatte also quasi einen ähnlichen Job wie du. Bin auch manchmal rausgegangen, wenn wir gedreht haben und ich kenne natürlich beide Seiten, ne, auch durch meine Arbeit bei Viva TV, also quasi, du musst den roten Teppich für die Stars ausrollen und ich werde aber auch interviewt oder wurde sehr viel interviewt früher, also ich kenne beide Seiten der Medaille, aber ist es für dich auch ein Grund gewesen, irgendwann zu sagen, boah, ich mache jetzt was ganz anderes, einfach aus dem Grunde, weil sich das auch immer wiederholt und weil du irgendwann auch gemerkt hast, wie bei mir, diese Promi-Welt, boah, ist auch anstrengend, weil dann fängst du nämlich an, darüber zu philosophieren, ob Megan Fox jetzt einen neuen Adventskalender hat oder nicht. Und das ist so, finde ich, manchmal sehr inhaltslos.
Ja, also ich habe den Job liebend gern gemacht. Das war mein Traumberuf, 10 Jahre lang. Aber es ist genauso, wie du gesagt hast, man hat dann nach 10 Jahren auch wirklich alles durch. Mhm. Also jeder rote Teppich, ich weiß noch ganz genau, ich hatte 2-mal ein Interview mit George Clooney, musste 2-mal absagen. Einmal war...
Ach, andere für gemordet. Ich zum Beispiel würde dafür auch nicht morden.
George Clooney.
Ja, mach halt.
Einmal war mein Sohn krank und...
sehr gut, Charlotte. Das Kind ist immer wichtig.
Ja, dann...
Ne, sehr gut, dass er krank war. Nein, nein.
Und einmal war ich krank und dann dachte ich, okay, das Schicksal möchte nicht, dass ich George Clooney treffe. Aber auf der anderen Seite wurde das Privatleben, gerade als ich dann Mutter geworden bin, wurde mir einfach auch wichtiger. Und ich mache den oder habe den Beruf sehr, sehr lange gemacht. Und das bedeutet einfach auch, ihr wisst das beide, Frühschicht, Spätschicht, Wochenendschicht, also
Events,
mindestens jedes zweite Wochenende, Weihnachten und oder Silvester.
Immer.
Und als mein Sohn dann ein bisschen älter geworden ist und ich wusste, es kommt jetzt, ich brauche in den Ferien frei, weil es die einzige Möglichkeit, dass wir als Familie dann auch in den Urlaub fahren können. Und da habe ich gesagt, wie machen wir das? Mhm. Also das, und es war dann tatsächlich so, dass ich mir auch schon immer gesagt habe, weil ich das bei älteren Kollegen gesehen habe, wenn die nicht mehr mit Leidenschaft dabei sind und es kommt da ein Event rein, wie bei George Clooney, du triffst jetzt am Donnerstagabend George Clooney und man denkt sich nur so, oh.
Ich möchte aber lieber am Donnerstagabend zu Hause sein. Dann, das finde ich genau richtig, ich weiß, was du sagen willst, da muss man einfach sagen, wisst ihr was, sucht euch jemand anders, weil ich habe das alles 800.000 Mal erlebt und so doll ist es nicht. Und mir ist mal, das war für mich auch so ein ausschlaggebendes Ding, mir ist mal was passiert, ich war in einem Hotel und saß unten in dieser Wellness-Landschaft und habe mir irgendwie so Zeitungen durchgeguckt, weißt du, so Klatschzeitungen und habe wirklich bei einer erst auf der letzten Seite gemerkt, dass, wie alt ist die denn? Und guckte so, war so, irgendwie so 5 Jahre alt, weil Kate und William noch nicht verheiratet waren in dieser Zeitschrift. Und da habe ich gedacht so, das ist so krass. Da ist mir, ich meine, ich weiß das, aber es fiel mir wie Schuppen aus den Haaren. Es ist immer das Gleiche.
Mhm.
Es ist immer das Gleiche.
Obwohl ich mag diese Zeitung ja ganz gerne, weil die.
Ja, aber wenn du da.
Die scheinen. macht nichts. Die scheint ja sich dann auch ab und an ein paar Sachen, wie soll ich sagen, auszudenken oder sowas.
Ja, das also sowieso
die,
auch.
Schlimmen Katastrophen hinter den Beziehungen der Promis, der prominenten Familien.
Es wird natürlich immer übertrieben, es muss ja was geschrieben werden, aber ich finde...
Ja, aber es gibt ja auch Grenzen, da muss man ja auch aufpassen, wo man die Grenze zur Unwahrheit überschreitet.
Ja gut, aber lügen darf man doch nicht, oder?
Nein. Absolut nicht.
Aber ja, du darfst übertreiben. Fragezeichen stellen,
ja.
Wie die Bild-Zeitung immer so gerne macht. Hat betrogen? Fragezeichen.
Also Fragen sollte man tatsächlich nicht mehr stellen, weil wir möchten unseren Lesern ja Antworten geben. Mhm. Das wollen die lesen. Die wollen Antworten lesen und nicht Mutmaßungen. Also da hat sich schon wirklich sehr viel getan bei der Bild-Zeitung. Und da würde ich jedem einfach nur mal anraten, nochmal genau aufmerksam zu lesen. Was schön ist bei der Bild-Zeitung, dass du möglichst komplexe Sachen schnell und einfach dem Leser erklären kannst. Also als Journalist dort zu arbeiten, lernst du das einfach jeden Tag. Kommst morgens zur Arbeit und dir wird ein Thema vor die Füße geworfen. Ich habe ja nicht nur über Promis berichtet. Ich war auch ganz oft im Gericht. Ich habe auch, wenn zum Beispiel ein Mord passiert ist, damals die Germanwings-Katastrophe, da habe ich auch drüber geschrieben. Ne? Also du musst wirklich alles können und dich in einer möglichst kurzen Zeit in jedes Thema reinarbeiten und das dann so einfach und verständlich erklären, dass du das in 60 Zeilen, was wirklich sehr, sehr, sehr wenig ist, dem Leser dann verständlich erklären kannst. Mhm. Und da ist kein Raum für Mutmaßungen, sondern da musst du Fakten liefern, das wollen die Menschen auch lesen. Und ich kann da nur für mich sprechen in NRW, ich habe ja 10 Jahre für Bild NRW gearbeitet an mehreren Standorten. Wir sind alle top ausgebildet. Man bekommt auch ganz schnell eine Unterlassung rein, wenn irgendwer sich schlecht zitiert führt. Also die Zitate müssen 100%ig stimmen. Das wird alles aufgenommen, aufgeschrieben. Das muss man der Rechtsabteilung dann auch schicken. Also
da kann man nicht einfach irgendwas
erfinden. Nein.
Trotzdem hat die Bild-Zeitung ja ganz häufig auch so ein bisschen einen schlechten Ruf. Sie sagen, die betreiben Hetze und weiß ich nicht was. Ich habe mit Bild, ich habe mit dir das Interview gemacht.
Mhm.
Ich habe mit Bild ein paar Mal, aber das ist schon sehr lange her, eine schlechte Erfahrung gemacht. Da hatte ich ja mal den Benjamin als Freund, weißt du, von Caught in the Act, den Popstar.
Benjamin Boyce.
Ach ja, den Popstar.
Und hier wohnt eine Popstar.
Wir waren mal auf Borkum im Urlaub und haben uns da fürchterlich gestritten in der Nacht. Ich meine, Gott, das ist ja schon jetzt irgendwie, das muss ja...
25 Jahre her, noch länger.
Noch länger, also ist es wirklich vollkommen egal. Und das war natürlich irgendwie traurig, ne? Und ich weiß auch gar nicht mehr, worum es ging. Ich weiß nur, dass irgendjemand das beobachtet hat, weil wir waren sehr bekannt damals und hat das dann der Bild-Zeitung gesteckt. Und da hat mich dann ein Kollege, ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt, ist auch egal, ich nenne keine Namen, auf einer Party zur Seite genommen und ich war 25 oder so und hat mir gesagt, ja, wenn du nicht uns erzählst, wie das gewesen ist und wir keinen O-Ton von dir kriegen, dann mache ich dich fertig. Da hatte ich so eine Angst. Da habe ich noch in der Nacht meine Agentin angerufen und die hat gesagt, komm, einfach nicht mehr dran gehen. Damals gab es dieses Blockieren alles noch gar nicht. Ne?
Ja.
Da gab es ja nur ein einfaches Handy. Aber da hatte ich richtig Herzklopfen, weil ich auch gesehen habe, ne, wenn die Schlagzeilen die anderen Leute betreffen, ist dir das so egal. Dann denkst du, ja, was soll's, interessiert mich dann auch nicht weiter. Ne? Also ich denke trotzdem nicht schlecht von irgendeinem Kollegen, nur weil die Zeitung irgendwas schreibt. Aber wenn es dich selber betrifft, boah, das ist ein Gefühl, da denkst du, jeder hat es gelesen, jeder guckt dich an und dann, wenn dir einer so Angst macht und du denkst, hey, am Ende des fucking Tages war es ein Streit zwischen zwei Leuten, ja, die siehst du manchmal im Fernsehen, aber es sind auch nur Menschen, wen interessiert denn der Scheiß?
Also das geht natürlich gar nicht. So habe ich nie gearbeitet und
sonst würdest du jetzt auch nicht
sitzen. Nein. Und auch tatsächlich, also du kannst nicht 10 Jahre lang in dem Beruf in NRW arbeiten und mit den Promis hier, die kommen und so dann mit denen umgehen, weil dann sprechen die nie wieder mit dir.
Ja.
Also man muss ja eine gute Beziehung pflegen, damit die dir Vertrauen schenken und mit dir über Sachen sprechen. Und dann kann man das ja auch vernünftig erklären. Hör mal, wir haben diese Bilder, die sind einfach da, die sind auf dem Markt und die werden wir drucken. Und du kannst mir ein Zitat geben, musst du aber nicht. Du kannst es mit dem Management besprechen. Das und das, ne, oder man enthält sich halt und sagt, hör mal, nein, heute möchte ich das nicht aus dem und dem Grund, aber dafür nächste Woche, wenn es mir dann besser geht.
Also, dass man sozusagen Deals macht. Aber wann würdest du denn jemandem raten zu schweigen? Du bist ja heute auch, da kommen wir gleich noch drauf,
ja.
Du hast dich ja jetzt auch selbstständig gemacht als PR-Unternehmerin, mhm. PR-Beraterin und das heißt, das ist sehr, sehr gut im Prinzip, weil du kennst beide Seiten.
Richtig, jetzt. Genau.
Also was hättest du meinem früheren Ich geraten in so einer Situation?
Ja, oh, das ist eine wahnsinnig spannende Frage. das, was ich allen meinen Kunden sage, ist nicht lügen, auf gar keinen Fall lügen. Wenn ihr nichts sagen möchtet, dann ist das vollkommen okay. Dann kann man das auch so kommunizieren, dass es zum jetzigen Zeitpunkt kein Statement gibt. Aber der Kunde, Klient behält sich vor, zu einem späteren Zeitpunkt Aussagen zu machen und immer authentisch sein. Und für die Öffentlichkeit, natürlich würden die sich freuen, wenn die da gehört hätten, worum es da gegangen wäre bei eurem Streit, weil natürlich, das möchte man einfach wissen. Das ist einfach menschliche Neugier.
Besoffen.
Gib her.
Also ich natürlich nicht.
Gib her.
Letzte Flasche Bier.
Aber das hättest du natürlich auch sagen können. Das war ein ganz normaler Beziehungsstreit. Und wir bitten eben, unsere Privatsphäre zu respektieren. Und dann hätte die Zeitung einen Satz gehabt. Die hätten eine Story darüber gebracht, weil die Fotos haben sie ja eh. Und dann wäre auch da weniger Raum für Spekulation gewesen, für einige Klatschblätter natürlich. Also ich versuche da das meinen Klienten Blatt. Zu sagen, lasst uns lieber Wind aus den Segeln nehmen, aber trotzdem
ein bisschen was geben, genau. Damit die aufhören, ja. Ne? Und vielleicht auch selber die Sicht darauf, heute bin ich bin 53, heute würde ich mal denken, ja, so fucking what, dann wird morgen die nächste Sau durchs Dorf getrieben. Ja. Ne? So denke ich heute, aber damals fand ich das wirklich als bedrohlich und mit diesen Menschen habe ich auch nie wieder, ich bin dem aus dem Weg gegangen, überall bin weggegangen und habe nur gedacht, guck mich nie wieder an, du Arsch. Ich hatte wirklich Angst.
Ja.
Und das war ein ganz unangenehmes Gefühl.
Das kann ich gut verstehen. Aber ich wollte noch ganz kurz was sagen.
Du
hattest ja.
Charlotte auch.
Ja, Charlotte sagt auch gleich wieder was. Moment. Und zwar habe ich ja in den 90er Jahren auch beim Studieren einige Kurse mitgemacht, in denen es ums Schreiben ging, ums journalistische Schreiben. Und das war an der Uni Düsseldorf. Und du wirst dich da wahrscheinlich auch dunkel noch dran erinnern. Die Bild-Zeitung hatte immer diesen sehr konservativen Einschlag bei den Lesern und dass sehr viele, die linksorientiert waren, die nicht gerne gesehen haben und nicht gerne gelesen haben. Manche haben sie sogar verachtet.
Ist ja bis heute auch noch
ja,
so.
Ja, ich weiß, aber das war damals noch viel krasser. Da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Ja. Wir hatten einen Dozenten, das war ein pensionierter Redakteur. Ich weiß nicht mehr genau, für welche Zeitung der geschrieben hat. Der war aber schon sehr alt.
Ja.
Und hatte uns dann immer gesagt, wenn Sie kurz, präzise schreiben lernen wollen, dann lassen Sie sich von der Bild-Zeitung ausbilden. Die können das am besten.
Oh ja.
Weil die eben Sachen zusammenfassen können, dass man, wie du eben das richtig gesagt hast, in einem relativ kurzen Bereich, den du zur Verfügung gestellt bekommen hast, auch komplexe Sachverhalte erklären und unterbringen kannst. Und dann war natürlich, ein großes Hallo, weil die meisten Studenten dann gesagt, oh, was ist das denn, da würde ich nie hingehen, das würde ich nie machen, ich würde niemals mich da ausbilden lassen, mit denen will ich nichts zu tun haben. Aber ich habe mir das gemerkt, ich habe da nie für geschrieben, also für die Bild-Zeitung oder sowas, aber diese Methode des Komprimierens auf eine sinnvolle Art und Weise, die habe ich mir auf jeden Fall gemerkt und die wende ich heute auch noch beim Übersetzen an, dass ich also auf Füllworte verzichte, das ist ein Faktor. Das fand ich immer sehr interessant.
Warum wird die Bild-Zeitung häufig verteufelt?
Das ist eine alte Geschichte, glaube ich, noch aus den 70er Jahren. Ne?
Ja, also natürlich hört man, schlechte Nachrichten halten sich immer wieder. Also die Erfahrungen, die du gemacht hast, haben natürlich auch andere gemacht. Dann ist Bild natürlich ja auch ganz oft zuerst, zum Beispiel am Tatort. Bei Germanwings war das so, fahr raus, Charlotte, wir haben die Adresse von dem Piloten, sprich mal bitte mit den Nachbarn. Man nennt das Witwenschütteln. Das kommt natürlich bei anderen nicht oder bei manchen Menschen einfach nicht gut an, was ich auch total verstehen kann. Aber das gehört einfach auch zur journalistischen Arbeit, da zu recherchieren. Was war das für ein Mensch? Wie hat er gelebt? Ja, das macht natürlich kein Journalist gern. Nur wenn man da hinfährt und den Nachbarn, Angehörigen einfach freundlich und offen gegenübertritt und erklärt, warum man da ist, warum man das eben machen muss und auch die Möglichkeit gibt, nichts zu sagen. Natürlich ist es dann in dem Fall meine Aufgabe, nicht zu überreden, aber natürlich versuchen, so viel Informationen wie möglich rauszuhaben. Also ich habe da selten Leute gehabt, die mir die Tür vor der Nase zugeschlagen haben.
Ja, klar, es geht ja auch immer darum, wie du auftrittst.
Richtig.
Und vor allen Dingen, wir wissen heute alle, wenn du es nicht bist, dann ist es jemand anders.
Richtig.
Ne?
Und wenn es natürlich Kollegen gibt, die da mit der Holzhammer-Methode auftreten, ich muss auch sagen, ich bin natürlich eine junge Frau, da habe ich dann natürlich ein anderes Auftreten, als wenn jetzt ein Kollege Ende 50 mit einem anderen Fotokollegen auch Ende 50 da auftritt.
Und mit
da machen
schlechter
dir so
Laune.
Machen dir zwei Männer halt, ne, machst du die Tür auf und die sagen, ja, wir kommen von der Bild-Zeitung. Ne? Dann, klar, dann ist das natürlich erstmal schon ein ganz anderes Standing, aber es gibt überall, nicht nur bei der Bild-Zeitung. Die Bild-Zeitung ist die größte und meistgelesene Tageszeitung Europas. Es gibt so viele andere Verlage. Da gibt es Kollegen, die auch Quatsch schreiben oder eben nicht sauber recherchieren. Und unfaire Recherchemethoden, jemanden unter Druck setzen. Das gibt es in jeder Branche. Es gibt es bei jeder Zeitung und nicht nur bei der Bild-Zeitung, aber weil die Bild einfach der größte Player am Markt ist und einen wahnsinnigen Ruf hat, hält sich das natürlich. Aber ich kann nur für mich und für meine Kollegen sprechen, dass wir in NRW auch sehr sauber arbeiten.
Was würdest du sagen, war die krasseste Geschichte, oder die dich am meisten berührt hat oder mitgenommen hat, über die du berichtet hast?
Ich habe zwei Medizinskandale aufgedeckt. Der eine war damals noch in meiner als ich studentische Aushilfe war bei der Bild, das war dieser große PIP-Implantat-Skandal. Könnt ihr euch da noch dran erinnern? In Frankreich,
die da PIP, so geleckt
sind. Ja, ganz schlechtes, billiges Silikon.
Ach so, du meinst für die Brüste?
Ja.
Ich hab an Zähne gedacht.
Nee, das war...
Nein, wir sind bei... Bei der Bild schreibt man über Busen.
Busen, nicht über Zähne.
So, und ich war dann ich war dann die Bildbusenbeauftragte und habe dann recherchiert, wo in Köln gab es denn Ärzte, Busen, die mit diesen PIP-Implantaten gearbeitet haben. Und dann habe ich eben einen gefunden und mit Patientinnen dann von ihm auch gesprochen, die dann operiert werden mussten. Also das war das eine, das mit Anfang 20, ich war da 21, 22, wow, also auch noch nicht fertig ausgebildet, sondern noch im Studium. Das war schon eine große Nummer. Und tatsächlich, das letzte war in Düsseldorf vor ein paar Jahren. Da war ich schwanger mit meinem Sohn. Dann habe ich mitbekommen im Internet, also ich war schon immer gerne im Internet unterwegs und habe viel gelesen, recherchiert. Und dann bin ich auf einen Arzt gestoßen, der Po-Vergrößerungen gemacht hat.
An die Geschichte erinnere ich mich. Da haben wir, glaube ich, natürlich bei RTL auch drüber, selbstverständlich drüber.
Ja.
Ist ja auch so ein bisschen hin und her.
Ja, und das kann ich jetzt mal Beton. So sagen. Das war tatsächlich meine Geschichte. Ich habe das eben herausgefunden und dann zwei Patientinnen sind tatsächlich auch gestorben, weil er eben da unlautere Methoden und...
Hat der nicht so
Baumwolle?
Nee, so war das nicht. Es war, also diese Po-Vergrößerungen sind einfach hochgefährlich. Das ist mit
Woran liegt das? Also warum, was passiert da?
Weil ganz oft Embolien entstehen, wenn du eben dieses Eigenfett wieder einspritzt und wenn man da eine Arterie trifft, dann entwickeln sich da so Blutklümpchen. So war das, glaube ich. Ist jetzt natürlich auch ein paar Jahre her, aber so genau war das. Wenn man einfach mal Po-Doc Düsseldorf googelt, dann findet man bestimmt noch meine alten Artikel. Und das war wirklich dramatisch, weil der Arzt immer noch weiter operiert hat und zwei Frauen sind gestorben. Und es meldeten sich dann, also als ich den ersten Artikel rausgebracht habe, meldeten sich immer mehr Patientinnen. Und ich habe dann tatsächlich auch mit der Staatsanwaltschaft Kontakt aufgenommen, beziehungsweise die haben sich bei mir gemeldet. Die wollten dann meine Aussage haben, meine Recherche und ich habe dann tatsächlich, also die Leute haben sich, die Patientinnen, die ehemalige Patientinnen, die auch schlechte Erfahrungen mit ihm hatten, die haben sich bei mir gemeldet, nicht bei der Staatsanwaltschaft. Und dann war ich dann sozusagen die Vermittlerin Tage und Wochen lang und habe gesagt, bitte Leute, ihr müsst euch bei der Staatsanwaltschaft melden, hier ist die Telefonnummer, E-Mail und ihr müsst sagen, dass ihr eben auch von ihm so und so behandelt worden ist. Und es zog sich dann über Jahre, es kam aber zum Prozess und ihm wurde dann tatsächlich auch die Approbation entzogen. Oh. Er war auch gar kein Doktor, sondern er hatte im Ausland eben den Doktortitel gemacht, aber er durfte sich hier in Deutschland nicht Doktor nennen und er hat sich Doktor genannt. Also das, ja, und das war dann, also ich habe dann natürlich auch von dem Umfeld Bedrohungen bekommen, also ich war schwanger.
Das wollte ich gerade fragen, häufig.
Genau, da hatte mein Mann tatsächlich auch ein bisschen Angst, ne, weil die Adresse von der Redaktion und mein Name
ist ja wie ein Krimi,
ist ja,
ja.
Genau, damit hat man immer wieder zu tun, auch als Bild-Zeitungsredakteur, also wie oft ich da beleidigt worden bin.
Da muss man ja ein dickes Fell haben auch, ne?
Ja, Kai Diekmann hat auch mal gesagt, ein Teil unseres Gehalts ist Schmerzensgeld.
Mhm. Ja, ja, kann ich mir gut vorstellen.
Aber das ist ja echt eine Nummer. Das ist ja schon wirklich richtige so Detektivarbeit.
Ja.
Also das ist
ja, wenn man den Leuten dann das Handwerk legt und die dann ihr eigenes Geschäftsmodell oder ihre Fälle wegschwimmen sehen, dann können die bestimmt rabiat werden. Ne?
Also wenn ich das Gefühl habe, ich kann tatsächlich was bewirken mit meiner Arbeit, ich kann das Leben von den Menschen verändern, also noch eine andere Medizingeschichte, da hatte sich eine Familie an uns gewendet, der Junge hatte, ich glaube, das war so eine Art Bluterkrankheit und der brauchte ein bestimmtes Mittel und die Krankenkasse hat dem das aber nicht regelmäßig, das war ein ganz kleiner Junge, den habe ich dann noch im Krankenhaus besucht und die Krankenkasse hat nicht regelmäßig dieses Mittel bezahlt und dann hat die Mutter das gestreckt.
Ach.
Und da habe ich gedacht, um Gottes Willen, das kann doch nicht sein. Aber wenn die Bild-Zeitung bei der Krankenkasse anruft, ne, dann wurde das Mittel plötzlich bezahlt.
Ja, das ist ja immer sehr interessant. Das kenne ich auch von den Schimmelrettern. Ich habe ich habe so viele verschiedene Sendungen gedreht, in denen wir, also das Team und ich, auch Menschen geholfen haben, eben auch mit schimmeligen Wohnungen, dann beim Vermieter angerufen, bei der Wohnungsbaugesellschaft, weiß der geil was. Auf einmal ging es dann doch.
Ja. Ja.
Sobald eine Kamera und ein Moderator auftreten, dann, wir machen das.
Ja, komischerweise.
Das finde ich, es ist ganz oft so ein bisschen David gegen Goliath. Ne? Und wenn wir da helfen können, dann finde ich das auch eine gute Sache.
Richtig.
Auf jeden Fall. Aber Charlotte, wir müssen ja jetzt doch mal darüber sprechen. Du hast dich selbstständig gemacht. Das ist ja, wir haben ja schon 2026, mein Gott, das vergesse ich immer noch die ganze Zeit. Seit 2024 und wir haben rausgehört, natürlich hast du das auch getan, also als PR-Beraterin und Kommunikationsberaterin Marketing. Mhm. Du hast deine eigene Agentur, weil du eben ein kleines Kind hast und gesagt hast, ich brauche jetzt ein bisschen andere Arbeitszeiten und ich muss mein eigener Chef sein, um mich zu kümmern,
das
um die
war,
Familie.
Genau, das waren ganz viele verschiedene Punkte, die dann zusammengekommen sind. Mein Sohn war aus dem Gröbsten raus, aber ich wollte mich gerne verändern. Und es kamen immer mehr Menschen, Unternehmen auf mich zu, die gesagt haben, hör mal, wie komme ich denn eigentlich in die Bild-Zeitung oder wie läuft denn so ein Interview ab oder ich habe hier auch das und das und ich fände das total schön, wenn hier mal die Presse drüber berichten würde. Und dann habe ich eben gemerkt, okay, da ist ein Markt da. Dadurch, dass ich so viele Jahre, ja Jahrzehnte eigentlich schon, schreibe, ich habe auch schon mal fürs Fernsehen gearbeitet oder auch im Radio. Genau, weiß ich natürlich ganz genau, was die Presse interessiert. Und das merke ich ganz oft. Ich habe natürlich auch als Journalistin mit PR-Agenturen zu tun gehabt. Die waren entweder top oder die waren flop. Da gab es nichts zwischendrin. Und so eine Agentur hat natürlich auch einen ganz anderen Kostenapparat. Oder da ist natürlich eine große Hemmnis, wenn man zum Beispiel ein Einzelunternehmer ist oder ein Promi oder ein Coach oder eine besondere Expertise hat. Da engagiert man nicht direkt eine ganze Agentur oder in den seltensten Fällen. Und ich bin Einzelunternehmerin mit Charlotte Breidau Kommunikation bringe ich Menschenmarken in die Medien. Also ich sage ihnen dann nicht nur, was sie machen können, sondern helfe ihnen natürlich auch dabei, die passenden Ansprechpartner zu finden und mit ihnen zu evaluieren, was ist denn überhaupt eine Geschichte für die Presse? Wie biete ich das an? Journalisten, wenn du mit denen sprichst, also kannst ja nicht einfach anrufen und sagen, hallo, ich würde gern, fände das schön, wenn sie über mich schreiben, dann
Alexandra, ich habe das mal gemacht.
Ich habe das einmal gemacht.
Nein, das war 1988. Ich hatte mal eine Band.
Das ist schon sehr lange her.
Ja, das ist schon sehr lange her. Und wir hatten einen Preis gewonnen von der Stadt Solingen.
Ja.
Eine Band. Und Alexandra und ihre Freundin fanden das natürlich ganz spannend, dass wir dann in der Zeitung waren. Das war im Solinger Tageblatt.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, wir müssen unsere PR-Basis erweitern, verbreiten.
Ja, ist ja im Prinzip nicht falsch.
Ist völlig richtig. Und da habe ich gesagt, pass auf, es gibt doch diese Stadt, diese, weiß nicht, ob es sie heute noch gibt, Kolibri in Düsseldorf, kostenlosen
Menschen,
so die dann Stadtblatt.
Die gibt es tatsächlich noch.
Und da habe ich gesagt, online, da müssen wir rein. Und dann habe ich gesagt, Alexandra, du rufst da an, ich kann ja nicht selber da anrufen, ich bin ja von der Band selber und sagen, die sollen über uns schreiben, du musst das machen. Alexandra, war Ben Hilden, saß mal am Telefon, hat dann da gewählt und dann hat sie gesagt, ja, hallo, hier ist Alexandra Wächtel, mein Bruder hat die Band so und so, die ist total toll, ihr müsst über die schreiben. Klick, aufgelegt.
Nein, habe ich aufgelegt oder die?
Nein, die, ja, weiß ich nicht, auf jeden Fall war das Gespräch unterbrochen und es wurde nicht über uns geschrieben.
Ja.
Das ist, weiß ich gar nicht mehr, wir können das ja vielleicht nachholen.
Hättet ihr mal mich engagiert und dem Christoph
am Geburtstag, dass die Charlotte dich nochmal.
Das war im September 1988.
Ja. Sehr schön. Und ich habe einmal bei Fitbook angerufen.
Leider ist unser Gitarrist verstorben.
Schade. Ich habe einmal bei Fitbook angerufen. Das muss so 3 Jahre her sein oder 4, weil da gab es so eine Challenge, 8 Kilo oder 10 Kilo. Wer hat irgendwas abgenommen? Und ich hatte in 3 Monaten 8 Kilo abgenommen.
Das ist viel.
Lang bevor irgendwelchen komischen Abnehmenspritzen, also wirklich mit Disziplin, mit Sport und allem. Und da war ich so stolz auf mich, da habe ich da angerufen und habe gesagt, so und so. Und die haben, ja klar, finde ich super. Und dann habe ich sogar, da hat mich dann irgendjemand, wer hat mich denn da, die Niki Emich, eine sehr, sehr liebe Kollegin von dir, die arbeitet auch für die Bunte, die hat mich dann angerufen und aufgrund dieser Fitbook-Geschichte und dann hatte ich 2 Seiten in der Bunte.
Ja, das sage ich auch immer meinen Kunden, dass man braucht keine goldenen Schallplatte, Oscar oder einen besonderen Film oder so, um es in die Medien zu schaffen. Viele haben eine Expertise oder denen ist irgendwas Besonderes passiert oder können eben andere Einblicke geben und die Presse sucht ja jeden Tag nach neuen Themen.
Ja, Inhalte.
So, Inhalte, ja, genau. Eben. Und einige Sachen wiederholen sich auch immer. Ne? Weihnachten, huch, ist wieder der 24. Wir müssen irgendwie ein Weihnachtsthema machen.
Oder Glätte, Ostern, im Winter.
Frühling.
Genau.
Der Garten.
In der Weihnachtszeit werden dann natürlich sehr gerne so Charity-Sachen genommen, ne? Oder so herzerwärmende Geschichten. Und wenn man dazu beitragen kann, warum nicht? Also da gibt es ganz viele Punkte, die man drücken kann bei der Presse und man muss es ja eben aber sehr komprimiert machen. Also die meisten schreiben dann einen Roman, im Betreff steht dann schon
für Charlotte.
Da gibt es eben ein paar Sachen, die man machen kann, damit diese E-Mail dann auch bei der richtigen Person ankommt. Und entweder mache ich das für jemanden oder ich zeige, wie man es dann richtig machen kann.
Wie es geht. Mhm. Was hältst du davon, wenn Prominente, um Aufmerksamkeit zu erhaschen, ständig ihre Kinder in die Kamera halten? Ja, du bist ja selber Mutter. Also ich habe das nie gemacht. Mir hatte auch mal eine Journalistenkollegin von einer sehr großen deutschen Zeitung damals gesagt, wenn Mann und Kinder mit dabei sind, dann kriegst du 2 oder 3 Seiten, weißt was ich, das war damals, als ich Big Brother moderiert habe, das war ja schon eine ziemlich große Sache. Und da habe ich gesagt, auf gar keinen Fall. Also da musste ich gar nicht lange drüber nachdenken.
Sympathieträger Hund nicht vergessen.
Hättest du das auch nicht gemacht, wenn man dir angeboten hätte, die Kinder quasi, also das macht ja die Bild-Zeitung oder auch andere Promi-Magazine sehr gerne, dass die dann ein Familienfoto nehmen und die Kinder, die gucken dann aber nach hinten. Also man sieht sozusagen nur die Hinterköpfe.
Ich glaube, das war damals noch nicht so. Wir reden jetzt, es muss ja 15, 20 Jahre her sein, aber ich glaube, das war damals noch anders. Ich weiß nicht, heute ist, glaube ich, heute herrscht sowieso ein ganz anderes Gespür für Geschichten oder das Privatleben. Also entweder wird es komplett ausgeschlachtet, da weißt du ja, also dass ich mich manchmal belästigt fühle. Früher habe ich immer gedacht, ach, ist ja interessant, lese ich mal. Und heute denke ich manchmal, ey, wer will das wissen? Vor allen Dingen, wenn die Leute auf ihren Instagram-Kanälen alles erzählen, vor allen Dingen diese Trash-Leute, weißt du, wo ich dann denke, hast du mal darüber nachgedacht, dass ich das nicht wissen möchte? Ich finde das zu intim.
Nein, ja, und man darf nicht vergessen, dass es sehr viele Leute gibt, die extrem neugierig sind und nicht immer im positiven Sinne, sondern dass die wirklich alles wissen wollen. Und ich kann das ein bisschen nachvollziehen, weil ich bin auch ein neugieriger Mensch, und als ich noch jünger war, wollte ich auch alles Mögliche wissen. Ja? Und das hätte mich dann auch interessiert.
Aber das ist ja nun wirklich furchtbar.
Ja, mag sein. Aber man darf das nicht unterschätzen. Nur weil man vielleicht selber daraus hinausgewachsen ist oder weil man denkt, ach komm, ich habe das schon 100-mal gehört, was kann der schon Tolles erzählen, das brauche ich mir jetzt nicht zum
114. Das ist aber auch dann Langeweile und Zerstreuung.
Ja, das ist auch richtig, aber ich zerstreue mich persönlich, das kann man auch nicht verallgemeinern, lieber anders. Also indem
Christoph, du bist auch nicht der Typ dafür. Du hast ja noch nie so bunte gelesen und so
Klatsch. Doch, klar, beim Friseur
lese ich das nicht, immer. Du bist jetzt nicht so jemand, ich kenne andere Leute,
die,
ziehen sich das ständig und pausen.
Es gibt auch Leute, die kennen sich sehr gut aus in dem Feld, also als Amateure, die wissen alles, und es gibt auch Leute, die interessieren sich so sehr für Fußball, dass sie sagen können, der FC Köln hat 1987 am 11.11. 3:2 gegen Werder Bremen gewonnen. Das wüsste ich auch nicht.
Also es gibt für alles einen Markt, und Erwachsene sollen das machen, was sie meinen. Wenn die sich im Internet lächerlich machen wollen oder halbnackt präsentieren sollen, dann sollen sie es wirklich machen. Man muss es sich ja auch nicht anschauen oder lesen, wenn man es nicht möchte. Aber wenn man da seine Kinder teilweise unbekleidet oder in Badesachen postet oder total beschmiert mit irgendwas, weil die irgendwas gemacht haben. Kinder kommen ja auf die verrücktesten Ideen, und ich kann es natürlich verstehen, dass das in dem Moment lustig ist und man möchte das vielleicht festhalten. Das haben wir ja vielleicht auch mal gemacht und im privaten Fotoalbum, aber dann, man muss sich einfach bewusst sein, alles, was man öffentlich teilt und ins Internet stellt,
wird immer
die Fotorechte sind dann weg. So. Und wenn man das nicht möchte, dass irgendwer sein Kind sieht, halbnackt in Windeln oder im Badeanzug, und was mit dem Foto dann noch passiert, man weiß das ja einfach nicht.
Nee, weiß man auch nicht.
Und vor allen Dingen,
die Rechte sind weg.
Ja, die Rechte sind weg, und Christoph, es ist ja auch
die Verwertungsrechte.
So, die Kinder werden sich das irgendwann selber angucken, auch diese ganzen Schlammschlachten, also wenn ich bei verschiedenen, hier Pietro Lombardi und Olli Pocher, und wenn ich das immer so lese, dann denke ich immer so, ja Leute, ich verstehe schon, dass ihr das macht und ihr bekommt Aufmerksamkeit, aber ich verstehe nicht, warum ihr ich habe das ganz falsch gesagt. Ich verstehe es nicht, weil die Kinder kriegen das ja immer mit, und die werden alle älter, und dann ziehen die sich irgendwann im Internet die Stories rein. Den Faden, den roten Faden.
Threads.
Guck, die ziehen sich das rein und denken so, was läuft denn da zwischen den Eltern schief? Auch wenn sie getrennt sind, weißt du, dieser ständige Stress.
Man sollte seine Kinder nicht kommerzialisieren.
Nee, sollte man auch nicht. Vor allen Dingen, weil die das vielleicht dann nachher anders entschieden hätten. Und dann hast du ewig mit denen Streit.
Ja,
und wenn die mal groß geworden sind, weil die sich dann irgendwie auch denken, wieso habt ihr das damals gemacht?
Ja, und alle sehen
eigentlich sind
dich.
Das ja auch meine Bilder und meine Rechte.
Und alle deine Freunde, dein ganzes Umfeld weiß, was deine Eltern da hinter verschlossenen Türen gemacht haben, weil es gar keine verschlossenen Türen gibt.
Ganz genau.
Also die Privatsphäre ist komplett it's gone. Weg. Eine Frage habe ich noch an dich. Ist mir gerade eingefallen. Jetzt fängt ja das Dschungelcamp auch bald wieder an.
Oh, da kann ich auch noch eine schöne Geschichte
erzählen. Gleich. Jetzt gibt's ein Riesentheater bei vielen. Also ich glaube, dass es sehr geguckt wird. Selbstverständlich, auch wenn die Leute sagen, boykottiert RTL, guckt euch das nicht an, wegen Gil Ofarim, ne?
Ach so.
Wegen dieser Geschichte, der damals gelogen hat und offensichtlich keine Reue gezeigt hat. Also jedenfalls nicht, habe ich jetzt auch nicht mitbekommen. Regen sich alle auf und sagen so, ja, wenn der da reingeht, wir gucken das nicht mehr, und er hat keine zweite Chance verdient und lalalala.
Mhm.
Würdest du, wenn du jetzt einen Klienten hättest, der sagt, hör mal, hier liegt das Angebot auf dem Tisch von RTL, würdest du dem abraten, ins Camp zu gehen, weil Gil Ofarim dabei ist? Oder würdest du sagen, nutzt die Gelegenheit, das wird jetzt so geguckt wie seit 5 Jahren nicht mehr?
Interessant.
Oder würdest du sagen, bitte geh nicht ins Dschungelcamp?
Ich glaube, das ist die erste Frage, die man stellen muss. Ist das wirklich das richtige Format für diese Person? Das ist eigentlich die entscheidende Frage. Man kann das ja selbst als Promi überhaupt nicht beeinflussen, wer in der Staffel ist. Im Zweifel wissen die das auch gar nicht.
Nee, die wissen es nicht. Also, obwohl...
Nö, es wird immer so getan.
Manchmal ist das so, dass das Management dann vielleicht schon ein, zwei Personen weiß und sagt, hör mal, da ist jetzt der und der, die haben ja auch immer einen US-Promi dabei, ganz oft mittlerweile, oder einen großen Hollywood-Namen, dass der Name zuerst gedroppt wird und dann sagt man, hör mal, du wirst in einer Reihe mit dieser Person genannt, das ist super, mach das mal. Ne? Mhm. Also das ist wirklich die entscheidende Frage, erstmal zu schauen, das mache ich auch mit meinen Klienten, in welchen Medien macht das überhaupt Sinn, dass diese Person oder das Unternehmen, also ich betreue ja auch Unternehmen, dass wir da reinkommen. Ist zum Beispiel die Bild-Zeitung, ist das Dschungelcamp so das richtige Outlet für dich? Und meistens ist das die erste Frage und dann kommt es gar nicht zu weiteren Fragen.
Okay. Aber du würdest nicht grundsätzlich abraten, weil einer da drin ist. Weiß man ja eh dann vorher nicht.
Du kannst
nicht.
Ja gar nichts dafür.
Aber jetzt wissen die das doch alle schon. Das ist doch schon überall in der Presse. Das ist doch bestimmt schon geleakt. Die sind ja zwar vorher in Einzelhaft da unten und kriegen angeblich nichts mit. Aber hör mal, wir wissen doch alle, wie es funktioniert. Hinter den Kulissen würde meine Agentur auch sagen, so Alex jetzt, oder RTL, jetzt sag mal, wer geht da rein? Sag zwei, drei Namen, damit die Alex weiß.
Aber das muss ja nicht unbedingt negativ auf dich oder irgendjemand anderen dann abfärben, nur weil eine andere Person da drin ist, die vielleicht nicht so angesagt ist, sag ich mal.
Nee, das, du kannst das ja nichts dafür. Genau, ich stelle also die Frage.
Ich persönlich als Amateur-PR-Berater würde sagen, das kommt überhaupt nicht in Frage. Das ist ja auch mein Slot.
Ja.
Okay. Und ja, ich würde das machen. Und where's the money?
Ich verstehe das, dass Leute da reingehen, wenn die, ich sag jetzt mal, 100.000 Euro kriegen und haben irgendwie ohne Ende Schulden, dann verstehe ich schon, dass die Leute da reingehen und sagen,
das ist doch so bei den meisten,
oder? Ja, genau, für 20.000, für zwei Wochen oder drei Wochen Australien. Und alle, die da drin waren, mit denen ich mal gesprochen habe, sagen ja auch alle, hey, das ist schon geil, weil, ne?
Ja, du erlebst sowas.
Du erlebst sowas in deinem Leben nicht. Du gehst da campen und natürlich hast du diese ganzen Streitigkeiten, die dir hinterher wahrscheinlich total lächerlich vorkommen. Da denkst du nur, wir haben uns über Klopapier gestritten. Das ist wahrscheinlich auch schnell vergessen.
Ja, aber die werden Hunger, Durst ausgesetzt, Schlafentzug.
Halt mal ein Kilo ab, ne?
Man nimmt ab und das soll ja auch das Blutbild verbessern, wenn man eine gewisse Zeit auf, wie soll ich sagen, entsprechende Sachen verzichten muss.
Ach, du meinst so Alkohol und so?
Ja, nee, auch wenn schlechtes Essen, verarbeitetes Essen und sowas, wenn man nur Bohnen und Reis.
Also Christoph sieht es als Kur.
Ja, warum nicht?
Aber darf ich eine kurze Dschungelcamp-Anekdote erzählen?
Bitte.
Das war nämlich wirklich witzig. Vor einigen Jahren war Evelyn Bordecki hat ja auch tatsächlich gewonnen. Und ich hatte in der Woche Gerichtsreporterdienst. Das heißt, man fährt morgens ins Gericht. Bei mir war das Amts- und Landgericht Düsseldorf und Evelyn hatte tatsächlich auch in Düsseldorf ihren Wohnort. Und ich sehe, also man läuft wirklich die Räume ab. Manchmal gibt es Termine, also dass du wirklich weißt, okay, das ist jetzt ein spannender Mordprozess, dann wirst du da ein paar Tage vorher schon von der Redaktion gebrieft, dass du da hin musst. Aber oft läuft man durch die Räume als Reporter und redet eben mit den Anwälten, mit dem Richter. Gibt es heute irgendwie einen kuriosen Fall, der eben nicht auf die Gerichtsrolle, so heißt das, also da stehen dann alle Gerichtsprozesse drauf, die an dem Tag dann sind. Gibt es irgendwas, was vielleicht noch presserelevant ist? Und du stehst vor diesem Raum und dann steht dann rechts die Raumnummer und der Angeklagte und also ein paar Informationen und dann sehe ich dann Evelyn Bordecki. Ich dachte so, die ist doch gerade im Dschungelcamp, das kann ja gar nicht sein. Geh rein und man kann sich auch anwaltlich vertreten lassen. Und die ist tatsächlich, wie war das nochmal, zu schnell gefahren. Also es war einfach so eine Verkehrssache und ich habe mich dann reingesetzt und der Anwalt hat wirklich vorgelesen, dass ja seine Mandantin, also er hat es nett umschrieben, sie sei ja nicht die Hellste und ist jetzt nicht so ganz mit den, ne, also hat das so ein bisschen umschrieben und ich habe es alles Wort für Wort mitgeschrieben und das war natürlich dann eine riesen Bildgeschichte, also und dann an dem Abend habe ich wieder Dschungelcamp geguckt und Sonja Zietlow hat dann meinen ganzen Artikel vorgelesen und ich saß dann auf der Couch und dachte, ja, wow, und die arme Evelyn sitzt da im Dschungelcamp und kriegt das ja überhaupt gar nicht mit, ne?
Ah.
Ja, der Anwalt hat dann auch gesagt, ja, ich vertrete hier meine Mandantin, weil die ist gerade
Im Dschungel.
In Australien, im Dschungel.
Ja, genau. Sehr gut.
Gar nicht schlecht. Aber auch ja. In diesem Falle war das dann für die Frau Bodecki dann eher auch so eine Art Schmerzensgeld, was sie dann da bekommen hat.
Im Dschungelcamp meinst du?
Ja, also wenn da irgendwelche Folgen aus dieser Verkehrssache entstanden sind oder sowas, die vielleicht anders abgelaufen wäre, hätte sie ihre Präsenz da gezeigt. Weiß man ja nicht. Also es gibt ja manche Richter, die sagen,
man kann sich anwaltlich vertreten lassen, vor allem bei so kleinen Sachen.
Okay.
Das war in Ordnung.
Das war, aber
sie musste da, aber ja. Ich glaube, sie musste sogar auch den Führerschein abgeben.
Oh.
Ja.
Da brauchst du eh nicht im Dschungel.
Ja, genau. Aber das ist ja cool. Da hat Sonja Zito deinen Artikel vorgelesen.
Ja, sehr schön.
Ja, das war witzig.
Herrlich.
Das ist echt krass. Naja, also das sind schon echt alles Geschichten damit mit dem Dschungel. Ich guck's immer gerne und ich glaube auch trotzdem, dass die Folge jetzt oder dass diese Staffel jetzt geguckt wird, dass es kracht,
bis
einfach weil Gil Oparim drin ist.
Kann sein.
Interessant, deine Sichtweise zu hören. Erstmal abklären, ist das überhaupt das Richtige für dich, das Dschungelcamp? Alles andere sehen wir dann. Ich meine, manchmal wird einem auch ein Sack voller Geld geboten und dann denkt man sich, vielleicht bin ich doof, wenn ich es nicht mache.
Ja.
Weißt du?
Ja.
Also ich habe immer gesagt zu meiner Agentur, wenn die anrufen sollten, ich mache es auf gar keinen Fall. Ich würde es nicht machen.
Wieso, wegen der Spinnen?
Ich auch nicht.
1000 Euro schon.
Nee, für kein Geld der Welt würde ich irgendeine Spinne essen.
Nein,
gar
ich
keinen
muss
Fall.
Ja auch
so,
nicht.
Stimmt.
Ja jetzt immer alle
das muss man ja auch noch machen.
Ja, aber das ist ja, glaube ich, schon alles total im Hintergrund.
Aber du fliegst zurück. Ja dann, also erstens in diese ersten Gruppen Challenge müssen ja alle irgendwas Ekliges essen. Das haben die ja mittlerweile.
Aber du kannst auch sagen, ich bin Vegetarier. Nein, das kann ich ethisch nicht vertreten.
Ja, dann fliegst du aber
das
sofort
Tier ist
raus.
Schon tot. Das Tier ist schon tot.
Also wenn man in so einer Show mitmacht, dann weiß man ganz genau, was passiert.
Natürlich.
Und dann möchte man doch auch gewinnen und auch irgendwie cool und selbstbewusst rüberkommen und dann musst du dann das essen, finde ich.
Das stimmt.
Spinnenbeine
also,
zwischen
du,
den Zähnen.
Wenn du eine in einer solchen Show mitmachst, da gebe ich dir recht, dann muss man sich drauf einlassen mit Haut und Haar. Und ich glaube, das Schlimme wäre noch nicht mal das Essen, sondern das Schlimme sind ja meistens die anderen Leute, mit denen du dich dann auseinandersetzen musst. Also ich, wenn ich jetzt im Dschungelcamp wäre in dieser Staffel, wüsste ich zum Beispiel gar nicht so richtig, wir wissen ja alle, wie RTL natürlich dann hinterher die Beiträge zeigt und wie sie das schneiden, dass es für den Zuschauer interessant ist. Aber auf so einen Gil Oparim dann zuzugehen, ich wüsste gar nicht, was soll ich zu dem sagen? Also was sagt man denn zu so jemandem? Hammer, schämst du dich eigentlich nicht? Oder
wahrscheinlich.
Wie war die Geschichte
aber
damals?
Aber das sind doch genau die Sachen, die Leute
wollen.
Interessieren.
Natürlich.
Dass der dann da irgendwann mal nach ein paar Tagen total ausgehungert am Lagerfeuer sitzt und irgendwer fragt dann, hör mal, wie ist es denn eigentlich dazu gekommen? Erzähl doch mal.
Ja, genau.
Und wahrscheinlich, oder ich denke mal, dass da dann auch mehr Hüllen fallen als, also er hatte ja ein Interview gegeben und versucht das so ein bisschen zu erklären, wie er da zu diesen Aussagen gekommen ist, diesen antisemitischen Aussagen. Da wird er dann im Zweifel wahrscheinlich auch eine authentischere Antwort haben.
Kann sein, ja.
Du meinst, am Lagerfeuer, wie er das Hotel bezichtigt hat, antisemitisch gehandelt.
Ach so, ja, richtig, genau.
So war das.
Also
ich
hab's
so verstanden.
Er hat
genau.
Gelogen.
Ja.
Naja, also wir werden es sehen. Ich hätte auf jeden Fall keine Lust, daran beteiligt zu sein. Und aber ich gucke es natürlich trotzdem, klar. Ich habe auch damals bei Dancing on Ice mitgemacht. Du bist Eiskunstläuferin.
Ja, und ich durfte bei Holiday on Ice tatsächlich auch mittrainieren.
Oh,
und das
wow.
haben wir dann so eine schöne Videoreportage gemacht. Das war richtig cool. Mit der Cheyenne Pade war das. Das hat ganz viel Spaß gemacht, ja.
Ja, glaube ich.
Das sind zum Beispiel andere, für die ist es halt, natürlich wollen die auch immer Geschichten drumherum stricken, damit es für die Zuschauer interessant bleibt.
Ja.
Ne, hinter die Kulissen schauen oder Schicksalsschläge dort mit einbringen. Das sehen wir auch mal bei Let's Dance. Klar, die Leute sollen irgendwo berührt werden oder sollen was Interessantes hingeworfen bekommen. Aber ich finde es trotzdem ein anderes Format, weil es einfach da auch um sportliche Herausforderungen geht.
Ja.
Ne, also unter anderem.
Ja,
also das hat sehr viel Spaß
gemacht. Ihr beide seid ja Expertinnen. Also du noch mehr als Alexandra. Und wisst ihr, wann ich das letzte Mal auf dem Eis gestanden habe? Das war 1982 in der mittlerweile abgerissenen Benrather Eissporthalle.
Da gab es mich wirklich noch nicht.
Also,
und ich habe keine gute Figur gemacht.
Charlotte, wenn du mal eine gute Geschichte brauchst, der Christoph vergisst nie
nichts.
Etwas. Hier kannst du PR machen für den Dolmetscher, der
nichts
vergisst. Niemals.
Ich finde das ja gar nicht so sympathisch, wenn man so ein Elefantengedächtnis hat.
Manchmal belastet es mich auch ein wenig,
ja,
das stimmt.
Das
aber ich habe auch nicht alles.
Und dein Umfeld wahrscheinlich auch.
Ja klar, frag mal die Katrin, wie ich dem auf die Nerven gehe, wenn ich mal erzähle, damals weiß und die da. Naja.
Ach, Herr Jemine. Ja, also wir haben darüber gesprochen, du hast dich selbstständig gemacht, du hast den Mut gehabt, es zu tun, zu sagen, hey, jetzt mache ich einfach mein eigenes Ding und teile mir meine Arbeit so
ein. Ich finde das super.
Ja, ich finde
also
das
muss
auch total
mal
klasse.
So zwischenschießen.
Wenn es jetzt Frauen gibt, die zuhören, die sagen, Mensch, ich möchte auch so gerne, ich traue mich aber nicht so richtig. Was braucht man, um diesen Schritt zu wagen? Also was war für dich oder was waren für dich die größten Herausforderungen, um diesen Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen?
Mut braucht man eigentlich nur am ersten Tag, nämlich oder mit der Entscheidung. Wenn du einmal die Entscheidung gefällt hast, dann gibt es ja keinen Weg mehr zurück, dann zieht man das durch. Also so richtig diesen Aufwand, diesen Mut braucht man eigentlich nur am Anfang. Und deswegen, ich habe natürlich auch lange überlegt, ist das der richtige Weg für mich? Bin ich überhaupt der richtige Typ dafür? Und mir haben dann ganz viele, auch ehemalige Bildkollegen, die sich selbstständig gemacht haben in unterschiedlichen Bereichen, die haben gesagt, mach doch einfach mal. Und man muss wirklich einfach anfangen. Wenn der erste Auftrag reinkommt oder man lernt irgendwen kennen, der dann sagt, könntest du nicht mal für mich das und das machen? Dann sag einfach ja.
Ja, ja.
Und man lernt jeden Tag dazu. Man ist ja sein eigener Chef, man ist sein eigener Azubi, sein eigener Steuerberater, seine eigene Marketingabteilung. Und ich würde sagen, dass was wichtig ist, ist, dass man sich vernetzt, also zu ganz vielen Netzwerktreffen geht, sich mit anderen Selbstständigen austauscht, weil da geht es am Anfang so ganz so Basic-Fragen, ne? Bei welchem Steuerberater bist du? Was für Versicherungen brauche ich? Welche brauche ich nicht? Mit welchen Kosten muss ich kalkulieren? X, Y, Z. Und ich kann da zwei konkrete Tipps geben. Einmal zur lokalen Wirtschaftsförderung gehen. Mhm. Die helfen ganz, ganz viel kostenlos. Das sind ganz tolle Menschen. Also einfach einen Termin ausmachen und sich mit denen unterhalten. Oder zum Beispiel auch die Agentur für Arbeit hat da Tipps für Menschen, die sich selbstständig machen wollen und schulen teilweise auch kostenlos. Man hat auch Fördermöglichkeiten. Ich habe mir ganz früh einen Steuerberater genommen, weil ich da am Anfang nicht so fit bin. Jetzt mache ich ganz viel selbst auch und habe aber auch einen Businessplan geschrieben mit einer Business-Mentorin, die das schon ganz, ganz oft gemacht hat. Und das würde ich auch jedem raten, einen Businessplan schreiben, auch wenn man es am Anfang nicht braucht, vor allem wenn man keinen Kredit stellen möchte. Aber das einfach kurz und knapp auf 10, 20 Seiten mal runterschreiben, wer ist mein Kunde, was kann ich überhaupt bieten und vor allem die Preiskalkulation. Das fällt den meisten wirklich schwer, was nehme ich überhaupt für meine Dienstleistung oder was nehme ich für meine Ware, je nachdem. Und da gibt es Menschen, die das ganz toll und schnell ausrechnen können, wie man seine kranken Urlaubstage berechnet und was ein sinnvoller und fairer Stundensatz
ist. So, dass es sich überhaupt für dich lohnt.
Ja, genau. Ja. Vor allen Dingen machst du dir deine eigene Struktur, dein eigenes Gedankengerüst, das dich in die Zukunft bringt. Also du ebnest dir deinen eigenen Weg nach vorne. Das finde ich sehr gut. Das ist ein echt guter Tipp, obwohl das jetzt auch mal wieder wie ein Allgemeinplatz bei mir klingt. Aber es gibt viele Leute, die viele Dinge ohne eine solche Struktur versuchen und dann vielleicht scheitern und irgendwelchen anderen die Schuld geben oder auch Umständen die Schuld geben, obwohl es eigentlich selber durch die Strukturierung hätte besser verlaufen können. Und das finde ich gut.
Wie diszipliniert muss man denn eigentlich sein? Also ich frage für einen Freund.
Doch, man muss schon diszipliniert sein. Also man macht ja wirklich alles selbst am Anfang. Man hat im Zweifel auch noch nicht die Ressourcen, Leute einzustellen oder einen Steuerberater zum Beispiel zu beauftragen.
Da hätte ich schon verloren.
Ohne man muss sich selbst morgens hinsetzen und anfangen zu arbeiten. Ne? Also wenn man natürlich keinen Chef hat, der sagt, du musst jetzt um 9 Uhr im Büro sein.
Ich bin seit 1995 selbstständig tätig und es fällt mir schwer. Ich meine, ich hatte immer eine Redaktion, die gesagt hat, morgen um 9 Uhr. Okay, ich bin immer pünktlich, aber ich bin schon so jemand, man muss mir sagen, Alexandra, dann und dann und dann. Als du mir gesagt hast, ja, es wäre schon schön, wenn ich so ein bisschen eine Vorbereitung hätte, worüber wir.
Ich so, voll Panik bekommen.
Ich so, scheiße, ich muss was schreiben, Charlotte erwartet. Aber das war gut, weil das hat mich dann selber, und ich habe es wie immer so, ich bin so Procrastination 10.000. Ich habe zuerst Fenster geputzt, Spülmaschine ausgeräumt. Ja. Was essen wir heute? Einkaufen gefahren, Betten gemacht, Wäsche gewaschen, gebügelt.
Ja.
Und dann so, die Charlotte. Und dann denke ich so, was fällt mir so schwer daran? Ja, ich meine, ich kenne dich, ich freue mich, ich weiß, was ich dich fragen will.
Vielleicht,
aber ich bin ganz schlecht daran.
Vielleicht, ich bin ja auch kein Neurologe oder sowas. Was? Auch nicht, also genau wie kein PR-Berater.
Elektroschocks.
Aber vielleicht läuft das ja auch im Hirn im Hintergrund. Weißt du, über die Stunden, wenn du stellst dir diese, oder du sagst, ich muss das und das dann fertig haben und machst erstmal andere Sachen, weil dein Gehirn, ohne dass du es weißt, also bewusst dir machst, schon mal vorarbeitet und irgendwann setzt sich dann hin und dann kannst du schon an
und das ist doch auch das Schöne an der Selbstständigkeit.
Ja.
Also ne, zu sagen, an dem
Montags
Tag,
morgen bis nicht 12 heute. Uhr im Bett liegen.
Wenn man jetzt... Nein, wir sind ja Mütter, deswegen bis 12 im Bett liegen geht im Zweifel nicht.
Aber
das ist ja das Schöne an der Selbstständigkeit, dass man sich die Zeit frei einteilen kann, wenn man nicht gerade Deadlines hat. Ne?
Genau.
Charlotte, du hattest mich anfangs mehrfach ermahnt zu sagen, die Charlotte war sehr Journalist, also du bist Journalistin, wir sind es nicht, wir sind zwei Kasper hinterm Mikrofon.
Wie man es merkt,
Wir sind die Kasper hinterm Mikrofon, Charlotte so. Also ich höre Podcasts nicht so gerne, wenn es nur so ein Gelaber ist.
Ja, genau.
Und ich bin sofort wieder nicht ganz rot geworden. Ich so, laden Sie besser wieder aus. Wie findest du,
habe ich ja Glück gehabt.
Wie findest du, haben wir uns denn geschlagen, was, also wenn du jetzt journalistisch darauf blickst.
Ja, nur dazwischen. Warst du zufrieden?
Ja, ihr habt das gut gemacht.
Das freut
mich. Das soll sie auch nicht anders sagen.
Mich und Alexander sowieso, weil Alexander
hatte sich einsperren. Ja.
Ich komme sehr gern nochmal wieder.
Du musst wiederkommen. Ja. Wir haben jetzt eine Stunde und 16 Minuten geredet.
Oh nein.
Wir sonst immer 45 sprechen, aber es war einfach irre. Du
musst ganz viel wegschneiden.
Nein,
es wird überhaupt nichts weggeschnitten. Im Gegenteil, wir merken uns, wo wir jetzt leider aufhören müssen und machen mit dir einen zweiten Teil.
Ja.
Weil du so interessant erzählt hast über das, was du bisher erlebt hast in deinem jungen Leben.
Genau.
Und was du noch vorhast. Ich finde das total spannend.
Also ich hätte euch so gerne noch erzählt, was ich jetzt für spannende Kunden habe.
Ja, erzähl uns, was du jetzt für spannende Kunden hast.
Ich habe einen Künstler, den ich vertrete, der ganz, ganz tolle Sachen macht. Dennis Josef Mesek, so Aktionskunst.
Wie Dennis Josef?
Dennis Josef Mesek heißt der.
Mesek.
Mhm, genau. Ich habe zum Beispiel auch ein halbes Jahr Politik-PR-Beratung gemacht, einen CDU-Politiker vertreten, der Oberbürgermeister in Solingen werden wollte.
Ah,
und
ich dachte schon, in Berlin.
Natürlich hat er es auch geschafft, dank mir.
Natürlich.
Und sehr gut. Das Jahr über war dann auch total spannend, weil zum Beispiel wir hatten eine Audienz dann beim Bundeskanzler.
Warst du mit?
Ja, hat er mich mitgenommen.
Wow.
Genau. Das war schön. Oder auch Unternehmen, die lokale Eröffnungen haben oder die eine Pressekonferenz geben, weil die neue Produkte rausbringen oder so. Also, wenn ich darf, erzähle ich da gerne irgendwann mal auch.
Ja, total gerne.
Vor allen Dingen musst du uns natürlich auch Ratschläge geben, wie wir wieder in die Presse kommen und ganz groß rauskommen.
Ja. Und auch die Zuhörer, ne? Wenn ihr gerne mal in die Presse wollen würdet, meldet euch gerne bei mir und dann quatschen wir mal darüber.
Ja, eine gute Idee.
Glaubst du, wir sind schon zu alt, um nochmal groß rauszukommen?
Nein,
nein.
Nee, jetzt mal ohne Scheiß. Gibt es ein gewisses Alter, wo man sagt, jetzt ist Feierabend?
0,0. Ich treffe.
Ja.
Weißt du, warum die Alexandra das gefragt hat? Weil sie immer sagt, nein, du hast gesagt, wie viele gute Jahre hast du noch?
Jetzt sind es nur noch 16.
Also ich habe eine 100-Jährige interviewt dieses Jahr. Ich schreibe ja immer noch für einige ausgewählte Verlage. Und ich treffe mich Ende Januar mit einem Redfluencer.
What?
Ja, das ist ein Rentner,
der
bei Instagram ganz groß rausgekommen ist, indem er einfach sein Rentenleben dokumentiert.
Christoph.
Der Walter.
12 Uhr aufstehen.
Wäre das was für dich?
Ja, ich bin noch kein Rentner. Ich muss noch ein bisschen schuften.
Rentfluencer.
Ja, Rentfluencer.
Ja. Warum? Und der war ganz groß in der Zeit. im WDR. Jetzt komme ich, also kommt dann auch in den Kölner Stadtanzeiger.
Nichts, was es nicht gibt.
Also man ist nie zu alt.
Nee, natürlich nicht.
Also es gibt noch Hoffnung, für mich und die letzten und die verbleibenden 16 Jahre,
Jahre,
bis ich 70 werde.
Ah, bis wir so alt sind, haben die irgendeine Spritze erfunden und dann sind wir wieder ganz weit vorne.
Oh, ihr habt auch ganz viele spannende Geschichten, die man in der Presse erzählen kann.
Natürlich.
Könnte. Jeder, ich würde sagen, fast jeder Mensch hat eine Geschichte, die sich für die Presse eignet.
Das glaube ich auch.
Das hast du bei LinkedIn mal gepostet, diesen schönen Satz. Und ich finde, du hast recht.
Du hast recht.
Und Geschichten zu erzählen ist immer spannend. Also, ihr Lieben, bleibt dran, wenn ihr noch mehr spannende Geschichten hören wollt. Charlotte kommt bald wieder und auch Christoph und ich haben wieder einiges zu erzählen.
Ich wollte auch noch was erzählen.
Nein.
Ach nee, was, das war nur ein Witz. Diesmal habe ich nichts mehr zu
erzählen. Charlotte denkt jetzt auch, jetzt wird es mit den beiden wie in der Grundschule kurz vor dem Gong.
Ja, genau.
Kurz bevor die Pause kommt.
Also, Leute,
vielen
bleibt
Dank.
Gesund. Vielen Dank, Charlotte Breidor.
Yay!
Und
danke fürs
Zuhören. Ich würde sagen,
tschüss.
Wir sprechen uns bald wieder.
Bis bald.
Easy.
Danke. Tschüss.
Family Affairs ist eine Produktion von Alex und Christoph Bechtel.
Sehr gut.
Jede Woche eine neue Folge.
Ich muss jetzt was abgeben. Das schaffe ich nicht mehr.
Ist schon aus. Hast du jetzt da reingequatscht?